Gaskrise, Heizkostenexplosion und Klimawandel. Beim Gedanken an die nächste Heizperiode wird vielen von uns jetzt schon heiß und kalt. Besonders wer noch eine alte Gas- oder Ölheizung hat, dürfte die Preissteigerungen zu spüren bekommen. Da könnte es sich also durchaus lohnen, diese gegen ein modernes und umweltschonenderes System auszutauschen. Welche Optionen dafür in Frage kommen und was es dabei zu beachten gilt, wollen wir heute einmal genauer beleuchten. Moin und willkommen zu Energetisch und Effizient, eurem Podcast rund um energetisches Bauen und Sanieren. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollen wir ein wenig über verschiedene Heizsysteme schnacken. Und wie immer hat Ariane viel Wissenswertes dazu zu berichten.
Und Georgina wird wie immer kompetente Fragen stellen.
Ich gebe mir zumindest Mühe. Dann fangen wir doch am besten auch direkt mit der ersten an. Warum ist der Heizungstausch ein so wichtiges Thema, Ariane?
Nun, ein Blick auf die Beheizung von Bestandsgebäuden enthüllt, dass wir hier in Deutschland zu 50% Gas und zu 25% Ölheizung verwenden. Und von diesen handelt es sich beim Großteil der Ölheizungen und bei knapp der Hälfte der Gasheizungen auch noch um Heizwertgeräte.
Was ist denn so schlecht an Heizwertgeräten?
Nun, diese sind viel weniger effizient als die inzwischen üblichen Brennwertthermen. Denn während bei der Brennwerttechnik auch aus der Abwärme noch Energie gewonnen wird, geht diese bei Heizwertkesseln komplett ungenutzt verloren. Hast du derzeit einen Niedertemperaturkessel, ist die Energieausbeute somit 6-11% geringer. Bei einem Konstanttemperaturkessel beträgt der Unterschied sogar bis zu 30%. Aus diesem Grund fallen die ja auch dann unter die Austauschpflicht.
Ah, stimmt ja. In manchen Fällen ist der Austausch der Heizanlage ja sogar gesetzlich vorgeschrieben, richtig?
Stimmt. Konstanttemperaturkessel müssen wegen ihrer geringen Effizienz 30 Jahre nach Inbetriebnahme ersetzt werden. Und wenn dies nicht geschieht, dann droht dir ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro.
50.000 Euro? Das ist ja mehr, als eine neue Heizung kosten würde. Und gibt es da irgendwelche Ausnahmen oder eher nicht?
Doch, ein paar Ausnahmen gibt es. Also du bist nicht zum Austausch verpflichtet, wenn du schon vor dem 1. Februar 2002 in deinem damit beheizten Haus gewohnt hast. Oder wenn es sich dabei um ein nur zeitweise genutztes Ferienhaus handelt. Oder wenn die Heizungsanlage lediglich der Warmwasserbereitung oder der Beheizung eines einzelnen Raums dient.
Okay.
Und auch wenn der Heizungstausch wirtschaftlich nicht vertretbar wäre, braucht er nicht zu erfolgen.
Okay, also wenn eins davon zutrifft oder man einen Niedertemperaturkessel hat, dann ist ein Heizungstausch nicht erforderlich.
Zumindest von Gesetz her nicht. Aber wie gesagt, vom technischen Stand her sind diese Anlagen veraltet. Hinzu kommt, dass über 35% aller Gas- und sogar um die 50% aller Ölheizungen in Deutschland schon über 20 Jahre alt sind. Und der Wirkungsgrad einer Heizanlage sinkt aufgrund von Verschleiß oft schon nach ungefähr 15 Jahren.
Okay.
Und so kommt es dann, dass sie 30 oder mehr Prozent der Brennstoffenergie einfach verpuffen lassen und somit übermäßige Heizkosten und unnötige Emissionen verursachen.
Okay, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Wenn ich also auf einen modernen Brennwertkessel umsteige, brauche ich nicht mehr so viel Brennstoff, weil dieser dessen Energie viel besser nutzen kann. Habe ich das richtig verstanden?
Hast du. Okay. Wenn du also auf einen solchen umsteigst, kannst du auch weiterhin mit Gas oder Öl heizen und sparst trotzdem. Was für einen reinen Kesselwechsel spricht, ist sicherlich, dass die Kosten dabei viel geringer sind als bei einem kompletten Heizungstausch. Allerdings ist auch hier meist noch eine Schornsteinsanierung erforderlich.
Okay, warum das?
Nun, dein Schornstein war ja bisher auf eine Abgastemperatur von über 120 Grad Celsius ausgelegt. Bei einem Brennwertgerät, welches auch der Abwärme noch Energie entzieht, kommt er nur noch auf 60 Grad heißes Abgas. Dieses muss also schneller abgeleitet werden, um nicht im Schornstein zu kondensieren. Denn wenn das passiert, wären Feuchtigkeitsschäden oder Rußbrand die Folge. Damit es dazu nicht kommt, wird vor der Inbetriebnahme des neuen Heizkessels dann in den bestehenden Schornstein ein Rohr angezogen, das dünner ist und somit einen schnelleren Abzug hat und bei dem auch keine Korrosionsgefahr besteht.
Okay, das wusste ich auch noch nicht. Meine Lieblingsfrage. Gibt es irgendwelche Förderungen?
Also für fossile Heizsysteme gibt es keine Förderung mehr. Bis August 2022 konntest du noch für eine Gas-Hybrid-Heizung staatliche Zuschüsse erhalten. Doch da Gas ja inzwischen knapp geworden ist und als fossiler Brennstoff auch zum Klimawandel beiträgt, unterstützt der Staat nun deren Anschaffung nicht mehr. Bei Ölheizungen ist die Förderung ja schon länger ausgeschlossen.
Sollen die nicht sogar ganz verboten werden?
Ja, ab 2026 dürfen keine neuen Ölheizungen mehr eingebaut werden. Denn das Verbrennen von Heizöl hat einen zu starken CO2-Ausstoß zur Folge, selbst in einem Brennwertsystem noch. Daher ist dann auch nur noch der Einbau von Öl-Hybridheizungen erlaubt.
Also Ölheizungen, die mit anderen Wärmeerzeugern kombiniert wurden, richtig?
Genau. Dabei muss es sich dann aber um welche auf Basis erneuerbarer Energien handeln. Solche bi- oder multivalenten Systeme sorgen dann nämlich dafür, dass beim Heizen weniger fossile Energie zum Einsatz kommen muss. Bereits ab 2025 tritt daher auch schon die Vorgabe in Kraft, nach der nur noch Heizsysteme verbaut werden dürfen, die zu mindestens 65% mit erneuerbarer Energie betrieben werden.
Okay. Also aus klimapolitischer Sicht sollten nach Möglichkeit keine fossilen Heizungen mehr verbaut werden. Und wenn, dann nur in Kombination mit einem oder mehreren regenerativen Systemen, die den Großteil der Arbeit übernehmen.
Korrekt. Denn um die anvisierten Klimaziele erreichen zu können, müssen wir massiv CO2-Emissionen einsparen. Und das wird nur gelingen, wenn wir nicht mehr so viele fossile Rohstoffe verbrennen. Um dies weniger attraktiv zu machen, wurde ja auch die CO2-Abgabe eingeführt.
Ah ja, die muss doch pro Tonne des beim Verbrennen frei werdenden CO2s gezahlt werden, wenn ich mich da richtig erinnere.
Das tust du. Eingeführt wurde sie 2021 und bis 2026 wird sie jedes Jahr um 5 bis 10 Euro je Tonne CO2 ansteigen. Danach entscheidet dann der Preis, den die Rohstoffhändler für die Emissionszertifikate ausgeben müssen, über die Höhe der Abgabe. Die Kosten für fossile Brennstoffe, die ja jetzt bereits sehr hoch sind, werden also in Zukunft noch weiter steigen. Und sagen wir mal, eine Familie, die mit Heizöl auf einen Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden kommt, die wird dann 2025 nur allein durch die CO2-Steuer mehr Kosten von über 300 Euro haben.
Oha, also bei dem Geld, da lohnt es sich ja wirklich, über einen kompletten Systemtausch nachzudenken.
Ja, denn regenerative Heizsysteme sind einfach die Zukunft. Einerseits, weil durch sie Ressourcen und das Klima geschont werden. Andererseits machen wir uns mit Wärmepumpe, Pelletheizung und Solarthermie aber auch unabhängiger von ausländischen Rohstofflieferungen.
Okay, dann werfen wir mal einen konkreten Blick auf diese Systeme. Über Pelletheizung und Wärmepumpe haben wir ja bereits in unserer ersten Folge gesprochen.
Und erinnerst du dich noch, welche Aspekte dabei angesprochen wurden?
Ja, das waren auf jeden Fall einige, aber wir können ja mal schauen, was ich noch so zusammenbekomme.
Ich helfe dir mal. Also
Okay.
bei der Wärmepumpe spielen die Art der Wärmequelle und die Höhe der Vorlauftemperatur eine wichtige Rolle.
Genau. Du meinst, dass je tiefer die Wärmequelle gelegen ist, desto höher und stabiler ist die dortige Temperatur. Dagegen sollte die Temperatur, auf die die Wärmepumpe dann das Heizwasser erwärmen muss, nicht so hoch sein, da sie sonst zu viel Strom benötigt, um die Differenz auszugleichen.
Gut behalten. Deshalb sollte eine Wärmepumpe nur in gut gedämmten Gebäuden zum Einsatz kommen, die nach Möglichkeit über eine Fußbodenheizung oder Niedertemperaturheizkörper verfügen.
Pelletheizungen dagegen können durch das Verbrennen kleiner Holzpresslinge, also diese Pellets, genauso hohe Vorlauftemperaturen wie Gas- oder Ölheizungen erzeugen und eignen sich daher besonders zum Heizen von, sagen wir mal, unsanierten Altbauten.
Stimmt ebenfalls. Und da für die Pellets ein größerer Lagerraum zur Verfügung stehen muss, bietet sich eine Pelletheizung besonders für den Austausch einer Ölheizung an, welche ja bereits aufgrund ihrer Öltanks bereits einiges an Platz benötigt. Im Gegensatz zum Öl handelt es sich ja beim Holz für die Pellets um einen nachwachsenden Rohstoff, der hier in Deutschland gewonnen und verarbeitet wird.
Genau, ich erinnere mich sogar daran. Du sagtest außerdem, dass beide Heizsysteme unter den entsprechenden Umständen sehr effizient arbeiten und dass man nach Möglichkeit vor dem Heizungstausch den Wärmebedarf seines Hauses senken sollte, beispielsweise durch Dämmmaßnahmen, Einbau neuer Fenster, neuer Türen und solcher Sachen.
Gut aufgepasst, denn die beste Art, Energie zu sparen, ist, möglichst geringe Wärmeverluste zu haben und somit gar nicht erst so stark heizen zu müssen. Daher ist im Rahmen eines geförderten Heizungstauschs auch immer ein hydraulischer Abgleich durchzuführen.
Was wird dabei gemacht?
Also ein hydraulischer Abgleich dient dazu, sicherzustellen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Ist deine Heizungsanlage nämlich nicht optimal eingestellt, dann bekommen die Heizkörper, die weiter vom Wärmeerzeuger weg sind, nicht genügend Heizwasser ab und werden somit nicht richtig warm. Und um dann nicht zu frieren, wirst du dann wohl das Thermostat so richtig weit aufdrehen müssen, was natürlich energietechnisch überhaupt nicht gut ist.
Stimmt. Darüber haben wir ja auch in unserer Folge zur optimalen Raumtemperatur gesprochen. Wie warm es in den einzelnen Räumen sein muss, damit unser Körper sich wohlfühlt und auf welche Weise sich dies erreichen lässt. Als kleiner Reminder an der Stelle, wer die Folge verpasst hat, dem kann ich nur empfehlen, mal reinzuhören, denn da erfahrt ihr einige sehr interessante Fakten, insbesondere auch, wie man durch ein paar Kleinigkeiten Kosten einsparen kann.
Die wichtigste Erkenntnis daran war auf jeden Fall, dass gar nicht oder nur sehr wenig zu heizen keine Option darstellt, da ihr sonst eurer Gesundheit und eurem Zuhause richtig schaden könnt.
Genau. Dann lieber langfristig den teuren Öl- und Gaspreisen durch einen Heizungstausch entgegenwirken. Gibt es eigentlich neben Wärmepumpe und Pelletheizung noch andere Systeme, die dafür in Frage kommen?
Nun, da wären noch Mikro-BHKW oder Brennstoffzelle.
Klingt spannend. Erzähl doch mal bitte, was sich denn beispielsweise hinter einem Mikro-BHKW verbirgt.
Also BHKW steht für Blockheizkraftwerk. In der Industrie werden die schon länger genutzt. Und in der Mikro- oder Mini-Ausführung finden sie inzwischen auch in Ein- und Zweifamilienhäusern Anwendung. Sie können mit Erdgas, aber auch mit Biogas oder synthetischen Kraftstoffen betrieben werden. Im ersten Schritt erzeugt dabei ein Motor mechanische Energie, welche dann mittels eines Generators in Strom umgewandelt wird. Die dabei entstehende Abwärme dient dann zur Beheizung.
Wärme und Strom gleichzeitig, das hört sich auf jeden Fall praktisch an. Hat so ein Blockheizkraftwerk dann auch Nachteile?
Nun ja, für einen wirtschaftlichen Betrieb sollte der Wärmebedarf das ganze Jahr über möglichst gleichmäßig sein. Also das BHKW nach Möglichkeit 365 Tage, 24 Stunden am Stück arbeiten.
Bei einer Heizung stelle ich mir das jetzt irgendwie schwierig vor.
Und damit liegst du richtig. Wird es nämlich so ausgelegt, dass es an besonders kalten Wintertagen genügend Wärme zur Verfügung stellen kann, erhältst du dann auch den Rest des Jahres eine sehr hohe Wärmemenge. Ein Mini-BHKW wird deshalb meist mit einem Pufferspeicher zusammen installiert, auf den dann die überschüssige Wärme übertragen werden kann. Allerdings taktet es auch dann immer noch sehr häufig, wodurch sich seine Lebensdauer verkürzt. Daher empfiehlt es sich, ein BHKW nur zur Deckung der Grundlast einzusetzen und für die Spitzenlastzeiten noch ein zweites Heizsystem parat zu haben.
Also ist ein BHKW als alleiniger Wärmeerzeuger eher ungeeignet.
Ja.
Wie sieht es denn da mit der Brennstoffzelle aus?
Die bringt gegenüber dem BHKW einige Vorteile mit sich.
Mhm.
Auch sie liefert sowohl Strom als auch Wärme. Im Gegensatz zum BHKW sind dafür jedoch weder Motor noch Generator nötig, sodass du weniger Verschleißteile hast und auch der Wartungsbedarf geringer ausfällt. Bei einer Brennstoffzelle läuft nämlich ein chemischer Prozess ab, der kalte Verbrennung genannt wird.
Mhm.
Dabei werden Wasserstoff, welcher vorher mittels eines Reformers aus dem Erd- oder Biogas gewonnen wird, und Sauerstoff in Wasser umgewandelt. Bei diesem Vorgang entstehen dann auch thermische und elektrische Energien, wobei der elektrische Wirkungsgrad höher ist als beim BHKW. Gleichzeitig benötigt die Brennstoffzellenheizung aber weniger Brennstoff und sie stößt auch kaum Schadstoffe aus.
Das hört sich auf jeden Fall schon mal besser an. Wo ist da der Haken, frage ich mich.
Naja, die Brennstoffzellenheizung ist noch eine relativ junge Technologie. Daher ist das Angebot noch recht gering und der Preis dafür noch ein bisschen höher als bei Wärmepumpe oder Pelletheizung. Jedoch gibt es auch für sie eine KfW-Förderung, die deren Anschaffung bis zu 40% bezuschusst. Allerdings verfügt Deutschland auch noch nicht über eine ausreichende Wasserstoffinfrastruktur, was derzeit zur Folge hat, dass sie vielfach noch mit Erdgas betrieben werden muss. Ja, also neben der Verwendung von Biogas bietet sich aber auch an, Wasserstoff selbst zu erzeugen, mithilfe von Solarenergie.
Okay.
Also es existiert bereits ein Gerät auf dem Markt, das nicht nur eine Brennstoffzellenheizung ist, sondern auch den Wasserstoff dafür liefern kann. Allerdings liegt deren Preis noch bei um die 100.000 Euro. Also wer jetzt nicht das entsprechende Investitionskapital zur Verfügung hat, wird dann wohl noch warten müssen, bis die ganze Technologie vollständig ausgereift ist. Mhm. Auf jeden Fall hat das Heizungssystem einiges an Potenzial.
Ja, das klingt auf jeden Fall so, als sollte man das mal so ein bisschen im Auge behalten für die Zukunft. Wo wir gerade bei der Stromerzeugung waren, was hältst du eigentlich von einer Elektroheizung?
Also für einen Altbau würde ich sie nicht als alleiniges Heizsystem empfehlen.
Okay.
Sie ist zwar in der Anschaffung unschlagbar günstig, im Betrieb kann so eine Elektroheizung aber richtig teuer werden. Denn wenn du jetzt im vergleichst mit einer Wärmepumpe, die deinen Heizenergiebedarf zu 50 oder mehr Prozent mittels kostenfreier Umweltenergie deckt und dagegen die Elektroheizung nimmst, die dann zu 100% Strom braucht, dann siehst du schon, dass es ein ziemlicher Unterschied ist. Und jetzt kannst du ja mal deinen Jahresverbrauch mit dem aktuellen Strompreis multiplizieren.
Nee, das mache ich lieber nicht. Da kommt nämlich ganz bestimmt auch wieder eine viel zu hohe Summe raus.
Jawohl, so ist es. Also wenn dein Ziel ist, den hohen Gas- oder Ölpreisen zu entkommen, ist deine Elektroheizung somit nicht die Lösung. Du kannst sie aber als Zusatzheizung verwenden, die dann nur ab und zu zum Einsatz kommt. Und wenn du sie dann mit Ökostrom oder Solarstrom aus der eigenen PV-Anlage betreibst, trägst du damit ebenfalls zur CO2-Reduktion bei.
Ja, alles klar, das merke ich mir auf jeden Fall mal. Und apropos Solar, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist Solarthermie.
Stimmt.
Die wird ja jetzt eigentlich auch immer beliebter, habe ich den Eindruck. Woran liegt das denn, Ariane?
Nun, Georgina, Warmwassererwärmung mittels Solarenergie ist eine kostengünstige und umweltfreundliche Form des Heizens.
Mhm.
Natürlich eignet sich auch die Solarthermie nicht als Alleinheizung, aber du kannst mit ihr je nach Ausführung entweder nur Warmwasser erwärmen oder sie auch als Heizungsunterstützung einsetzen.
Also als Teil einer Hybridheizung.
Sehr schön aufgepasst. Der Vorteil, den eine Solarthermie mit sich bringt, ist, dass sie im Sommer die komplette Warmwasserbereitung übernehmen kann. Dies ermöglicht dir dann, die Hauptheizung ganz auszuschalten.
Das ist natürlich praktisch.
Ist es in der Tat. Kombinierst du sie beispielsweise mit einer Gasheizung, kannst du bei der Warmwasserbereitung bis zu 60% Gas einsparen. Und bei der Erwärmung des Heizwassers kann die Solarthermie eine Einsparung von rund 30% bewirken.
Also auch wenn der komplette Austausch fossiler Heizung der beste Weg wäre, so sind Hybridheizung doch zumindest schon mal ein guter Start, oder?
Auf jeden Fall. Alles, was dazu führt, dass beim Heizen weniger fossile Energie zum Einsatz kommt, stellt einen Fortschritt dar. Neben einer Solarthermieanlage bieten sich da auch eine Brauchwasserwärmepumpe oder ein Pellet- oder Kaminofen für eine Kombination an. Natürlich kannst du auch regenerative Heizsysteme miteinander kombinieren. Dann erhältst du eine EE-Hybridheizung, wobei EE für erneuerbare Energien steht.
Alles klar. Das war auf jeden Fall alles wieder sehr informativ, viel Input. Ich versuche jetzt einfach mal so eine kleine Zusammenfassung zusammenzubasteln. Also grundlegend haben wir in Deutschland immer noch zu einem überwiegenden Teil fossil betriebene Heizungen, von denen viele schon recht alt und damit nicht mehr sehr effizient sind.
Leider.
Ein Austausch ist da also angebracht, in einigen Fällen sogar gesetzlich vorgeschrieben. Wer den Energieträger nicht wechseln möchte, kann mit einem Brennwertkessel eine Effizienzsteigerung erreichen. Durch die CO2-Abgabe werden Öl oder Gas aber wohl in Zukunft noch teurer werden. Wenn ihr auf regenerativ betriebene Heizsysteme umsteigt, bekommt ihr nicht nur Förderung, weil diese zum Erreichen der Klimaziele beitragen. Sie sind meist auch billiger im Betrieb und machen euch unabhängiger von Rohstoffimporten.
Ganz genau.
Am besten für einen Austausch eignen sich Wärmepumpe und Pelletheizung, über die wir ja schon mal gesprochen haben. Brennstoffzellenheizungen können in der Zukunft allerdings auch noch sehr interessant werden, vor allem da sie sowohl Wärme als auch Strom gleichzeitig erzeugen. Blockheizkraftwerke und Elektroheizung sollten hingegen nicht allein zum Heizen verwendet werden. Hybridheizungen, bei denen zumindest ein Teil der Heizwärme mittels erneuerbare Energien erzeugt wird, sind ein guter Mittelweg.
Oh, sehr schön zusammengefasst.
Danke, du hast es ja auch gut erklärt.
Danke.
Gut. Genug beweihräuchert. Ich hoffe, ihr konntet auch viel für euch mitnehmen. Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr uns diese natürlich wieder über energetischeffizient@daa.net zukommen lassen. Auch Feedback und Themenvorschläge nehmen wir dort wie immer gern entgegen. Und für heute verabschieden wir uns erst einmal. Es war mir wieder eine Freude, von dir lernen zu dürfen, Ariane.
Und es war mir wieder eine Freude, mein Wissen mit dir zu teilen, Georgina.
Ach, gerne doch. Okay, langt. Dann freue ich mich schon aufs nächste Mal. Hab bis dann eine schöne Zeit. Bis dann.
Ciao.